Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Willkommen zu einem Wortwechsel, den wir am Dienstag bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Europäischen Akademie Berlin aufgezeichnet haben. Unser Thema: Europa hat die Wahl für eine EU, die schützt und stärkt? Fragezeichen. Unsere Gäste: Peter Klever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber, BDA. Markus Pieper, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Annika Klose, SPD-Kandidatin für das EU-Parlament. Und von der proeuropäischen Bewegung Pulse of Europe haben wir Silvan Wagenknecht bei uns. 19 Jahre jung, macht gerade eine Ausbildung als Mediengestalter. Und nein, das muss man vielleicht an der Stelle sagen, ist weder verwandt noch verschwägert mit einer gewissen prominenten Politikerin von der Linken. Herr Wagenknecht, wir haben unser Thema genannt: ein Europa, das schützt und stärkt, mit Fragezeichen. Würden Sie denn ein uneingeschränktes Ausrufungszeichen setzen wollen und können?
Natürlich nicht. So wie bei vielen anderen Themen, wenn man über die Europäische Union spricht, kann ich auch nicht alles unterstreichen, auch wenn ich proeuropäischer Aktivist bin. Aber grundsätzlich bleibt ja nun mal festzuhalten, dass die Europäische Union schützt und stärkt, so wie Sie es im Titel haben, und dass wir ohne die Europäische Union als Verbraucherinnen, aber auch als Arbeitnehmerinnen wesentlich schlechter dastünden.
Das gab es noch nie. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, alle vier, auch ihre BDA, Herr Klever, haben gemeinsam aufgerufen, wählen zu gehen am Sonntag bei den EU-Wahlen. Das wirkt ein bisschen vielleicht in Umkehrung unseres Titels so wie ein Appell an die Wähler: schützt und stärkt die EU.
Wissen Sie, wenn die Rechtspopulisten an Fahrt gewinnen, wenn das Bewusstsein, dass es die Europäische Union ist, die uns jetzt die längste Friedensperiode auf diesem Kontinent geschenkt hat, wenn dieses Bewusstsein weggeht, dann habe ich Sorge. Aber ich sehe junge Aktivisten, die wieder erkennen, obwohl sie selber gar keine Beziehung wahrscheinlich zum Krieg haben. Ich weiß nicht, ob ihr Großvater noch davon erzählt hat. Dann bin ich eigentlich ganz optimistisch. Und ich will auch klar sagen, diese Europäische Union ist nicht nur ein spätkapitalistischer großer Wirtschaftsraum. Sie versucht, soziale Marktwirtschaft zu etablieren.
Und doch, Herr Pieper, in den Augen vieler ist diese EU doch eher die EU von Big Business, von den großen Banken. Die werden geschützt, die werden gestärkt, und die normalen Bürgerinnen und Bürger spielt eher nur am Rande eine Rolle. So die Wahrnehmung von vielen. Muss Europa sozialer werden?
Ja, vielleicht brauchen wir an der Stelle auch ein besseres Marketing, denn wir haben so viele Bereiche, wo wir zum Beispiel über die europäische Antidiskriminierungsrichtlinie Arbeitnehmerrechte stärken. Wir haben die europäischen Strukturfonds mit unheimlich vielen sozialen Projekten. Wir haben Mindeststandards in der Sozialgesetzgebung. Wir haben eine Entsendegesetzgebung, die hilft, dass rumänische Lastwagenfahrer in Westeuropa nicht ausgebeutet werden. Gerade im sozialen Bereich haben wir eigentlich ein starkes Europa, das schützt. Muss man in verschiedenen Bereichen verbessern.
Am Wochenende, Frau Klose, gab es Demonstrationen in mehreren deutschen Städten, wofür ein soziales oder sozialeres Europa auf die Straße gegangen wurde und wo gesagt wurde, die Bürger werden sich von dieser EU weiter entfernen, wenn die Politik, ich zitiere mal, weiterhin Elitenpolitik bleibt oder von nationalen Egoismen dominiert wird. Haben die Demonstranten recht?
Ich selber war auch auf der Straße, gemeinsam auch mit vielen anderen SPD-Mitgliedern. Wir haben dort für ein soziales Europa demonstriert, weil die Europäische Union ja nun eben auch als Wirtschaftszone erstmal natürlich etabliert wurde. Und was immer noch hinterherhinkt, und auch das kritisieren wir, sind die sozialen Rechte und die Arbeitsschutzmaßnahmen. Das müssen wir stärken, und die europäische Säule sozialer Rechte, die bisher eine Deklaration von sozialen Rechten ist, aber noch nicht umgesetzt ist, die auch tatsächlich umsetzen und die Europäische Union sozialer machen.
Du hast ja immer, das wird auch von Unionsabgeordneten beispielsweise gesagt, aber nicht nur von Ihnen, Soziales, was Arbeit schafft. Kann man dem, will dem hier jemand auf dem Podium widersprechen?
sozial ist, was gute Arbeit schafft, müsste man halt sagen. Nicht jeder ausbeuterische Arbeitsplatz ist halt tatsächlich auch eine sozialpolitische Maßnahme. Wer halt eben Sozialdumping betreibt beispielsweise oder eben Arbeitsschutzmaßnahmen unterwandert, das ist garantiert nicht sozial.
Aber die soziale Marktwirtschaft, die ja auch spätestens seit dem Lissabon-Vertrag Teil der Politik ist, der europäischen, die funktioniert? Herr Pieper?
Ja, zu dem, was Frau Klose sagte, ist es nicht so, wenn wir eine gemeinsame Währung haben, die zweitstärkste Währung der Welt, wenn wir offene Grenzen haben, wenn wir einen Binnenmarkt gestaltet haben, der Unternehmen auch gewisse Freiräume lässt und so auch Arbeitsplätze schafft. Und wo Arbeitsplätze entstehen, entstehen Steuereinnahmen und so lassen sich soziale Errungenschaften finanzieren. Also der Binnenmarkt als solcher ist, wie ich finde, auch eine soziale Errungenschaft. Und darum herum sind ja viele Dinge entstanden. Denken Sie nur an die europäischen Strukturfonds. Das ist der größte Ausdruck der europäischen Solidargemeinschaft. Wir haben vor den Agrarfonds noch die europäischen Strukturfonds als größten Bereich im Haushalt. Und die unterstützen alle armen Regionen Europas aus dem europäischen Haushalt für Infrastruktur, für Betriebsansiedlung. Ich finde, das ist eigentlich schon eine sehr starke soziale Union.
Ich stimme Ihnen zu, dass der Binnenmarkt eine Errungenschaft ist. Aber ein Markt an sich ist noch keine soziale Errungenschaft, sondern es ist dann eine soziale Errungenschaft, wenn man es eben auch schafft, die Sozial- und die Arbeitsrechte eben zu stärken. Und da hat die Europäische Union, hat der Binnenmarkt leider noch Nachholbedarf. Sie selber haben ja gerade die Steuern beispielsweise angesprochen. Da ist es nun mal so, dass wir in der Europäischen Union das Problem haben, dass gerade die größeren Unternehmen sich dann das EU-Land herauspicken, wo sie am wenigsten Steuern bezahlen und sich dort niederlassen, dann eben nicht dort versteuern, wo die Gewinne entstehen, sondern wo sie den niedrigsten Steuersatz zahlen.
Ich wollte über Steuerpolitik gerne noch einen ganzen Block nachher haben. Ich würde gerne erst noch von Herrn Klever und von Herrn Wagenknecht hören, ob Sie der Einschätzung von Herrn Pieper zustimmen würden oder es eher mit Frau Klose halten, dass letztendlich der Binnenmarkt ein großer Gleichmacher ist, dass der Binnenmarkt das schafft, was ja auch Teil des Projekts Europäische Union ist, nämlich annähernd gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen.
Der Binnenmarkt ist erstmal eine Chance für alle, überall in diesem Binnenmarkt ihre Dienstleistungen und Produkte absetzen zu können. Er hat Wachstum befördert, er hat Beschäftigung befördert. Und die Europäische Union hat sich durchaus sehr erfolgreich daran gemacht, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die quasi von der Freizügigkeit Gebrauch machen, ihre sozialen Rechte auch 100% zu sichern. Ohne die Europäische Union hätten sie in meiner Zeit, als ich 20, 30 Jahre alt war, 10 Jahre in England arbeiten können, 10 Jahre in Holland, 10 Jahre in Deutschland, 10 Jahre in Frankreich. Sie hätten aus Deutschland nicht einen Cent Rente bekommen, weil schlicht und einfach damals das Recht vorsah, Altersrente gibt es erst, wenn du 15 Jahre Beitrag bezahlt hast. Die Europäische Union hat zwingend dafür gesorgt, dass Zeiten aus anderen Staaten zusammengezählt werden zur Berechnung der Altersversorgung. Das ist sehr konkret, vielen Menschen gar nicht bewusst. Und eines muss ich auch sagen, gerade da Sie den Arbeitsschutz genannt haben, wenn es einen Bereich gibt, der dominiert wird durch Rechtsetzung von Europa, dann ist es der Arbeitsschutzbereich. Das ist der Bereich, in dem die Europäische Union als erste mit qualifizierter Mehrheit entscheiden konnte. Und Sie haben fast keine Arbeitsschutzbestimmung mehr in Deutschland, die nicht ihre Quelle im europäischen Recht hat.
Herr Wagenknecht.
Ja, so sehr ich die Punkte von Herrn Klever und Herrn Pieper sehe und nachvollziehen kann, klar, die Europäische Union hat sehr, sehr vieles für die Wirtschaft getan und damit auch natürlich für die Arbeitnehmerinnen. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist es das schon, ist es das jetzt, wo wir uns drauf ausruhen wollen? Wollen wir jetzt sagen, ja, das lief jetzt ganz gut, aber wir wollen es nicht weiter ausbauen? Ich finde schon, wir müssen das soziale Europa jetzt auf die Tagesordnung stellen und Europa sozial ausbauen.
Aber es wurde ja schon eben angesprochen, ob man, wenn man das tut, im Sinne auch der Demonstranten vom vergangenen Wochenende, ob man da nicht auch eine Erwartungshaltung schafft, die Europa dann wieder nicht gerecht werden kann und dann gibt es wieder Frust. Denn für das Soziale, abgesehen vom Setzen von Standards, wir haben schon ein paar Beispiele genannt, sind immer noch überwiegend die Mitgliedstaaten zuständig. Frau Klose.
Auch die Sozialdemokratie fordert europaweit nicht, dass eben alles angeglichen wird, sondern wir wollen halt Mindeststandards schaffen, beispielsweise eben mit Mindestlöhnen, die halt an die nationalen Standards angeglichen sind, an die nationalen Lohnniveaus beispielsweise. Also von Gleichmacherei kann eigentlich keine Rede sein. Und das sind durchaus Versprechen, die Europäische Union schon gemacht hat, die aber leider noch nicht umgesetzt wurden.
Es gab auch wieder eine Erklärung der Staats- und Regierungschefs bei ihrem letzten Gipfel in Rumänien. Und dann fällt auch immer der Satz für Gerechtigkeit in allen Bereichen und so weiter sorgen. Herr Pieper, wie sehen Sie das? Kritisiert man da die Europäische Union, dass sie etwas nicht umsetzt, was sie eigentlich gar nicht umsetzen kann?
Zu versprechen, dass wir eine europäische Arbeitsplatzgarantie haben, oder es ist jetzt im Parlament sogar gefordert, eine Kindergarantie, dass jedes Kind in die Kindertagesstätten darf, als europäische Garantie so etwas zu vergeben. Also ich möchte meine Kollegen hier auf dem Podium dann schon mal fragen, was heißt das konkret? Was wollen Sie jetzt konkret? Wollen Sie eine europäische Arbeitslosenversicherung? Wollen Sie eine europäische Rentenversicherung? Wollen Sie eine Gesundheitsversicherung? Aus welchen Töpfen soll das dann letztlich finanziert werden? Also mir ist das nicht ganz klar. Für mich ist ein Europa, das schützt, natürlich in diesen sozialen Grundstandards, die wir eben besprochen hatten, aber vor allem in den großen Themen Verteidigung, Außenpolitik, Migration, Handelspolitik, dass wir gegenüber China und Trump wirklich auch noch was zu sagen haben. Das ist für mich dass Europa das schützt. Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr der falschen Versprechung, wenn wir uns hier auf Mindestlöhne oder auf eine europäische Arbeitslosenversicherung einlassen.
Stirnrunzeln bei Frau Klose.
Weil es natürlich so ist, dass wir nicht fordern, dass jetzt die Europäische Union all das finanziert, sondern was wir wollen, ist halt, dass sich die europäischen Staaten auf Leitlinien einigen, die sie dann eben auch durchsetzen und wo natürlich auch nochmal dort unterstützt wird mit Strukturfonds. Aber beispielsweise die Einführung von Mindestlöhnen und unsere Forderung wäre da halt 60% des nationalen Medianlohns.
Von Land zu Land gemessen am durchschnittlichen Einkommen dann eben 60% davon oder 55 oder wie die
quasi
Zahlen sind.
Also am Medianeinkommen, das ist die relative Armutsgrenze und wir sagen, kein Land sollte da drunter liegen, um halt bei Vollzeitarbeit ein Leben ohne Armut zu ermöglichen.
Was sagt die Wirtschaft dazu, Herr Kleber, für die BDA?
Das ist das bürokratische Herangehen an sozialpolitische Anliegen ohne Rücksicht auf die Wirtschaftskraft. Jedes sozialpolitische Anliegen braucht eine entsprechende Unterfütterung durch die Wirtschaftskraft eines Landes. Ohne das brauche ich eine himmlische Quelle oder eine fremde Quelle. Und die gibt es nicht. Und ich erinnere auch an einen Punkt. Im Vertrag über die Europäische Union steht, dass die Union die Mitgliedstaaten als Zuständige für Sozialpolitik ergänzt und unterstützt. Und es steht drin, dass bei dieser Aufgabe das Arbeitsentgelt von jeglicher Kompetenz der Europäischen Union ausgeschlossen ist. Zum Arbeitsentgelt kann die Europäische Union nach ihren eigenen Regeln keine Vorschrift erlassen, weil, das ist gut gewesen, man das den Sozialpartnern überlassen möchte.
Aber vielleicht ist das auch Kern des Problems. Ich meine, es muss doch einen Grund geben. Nirgendwo erfahren Bürger einen höheren sozialen Schutz als in dieser EU weltweit. Und trotzdem ist es für viele ein leeres Versprechen. Die Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die Straße, um ein sozialeres Europa zu fordern. Vielleicht ist zum Beispiel, wenn es an das Portemonnaie geht, die Frage angebracht, ob da Europa mehr zu sagen haben sollte oder könnte, Herr Wagenknecht.
Verträge kann man ändern. Gut. Und das, finde ich, sollten wir als europäische Staatengemeinschaft auch angehen. Und dieses Argument, die Wirtschaft müsste das ja auch verkraften können, also wenn wir über Mindestlöhne reden, das haben wir auch in der Debatte um Mindestlöhne in Deutschland wirklich zu Genüge gehört. Und es hat unserer Wirtschaft ja nun nicht geschadet. Und ich glaube, das würden europäische Mindestlöhne auch nicht bei der europäischen Wirtschaft.
Damit es klar ist, ich habe mich nicht gegen einen Mindestlohn ausgesprochen. Ich habe mich nur dezidiert dagegen ausgesprochen, dass die Europäische Union hier den quasi Vorschriftengeber machen möchte. Diese Debatten sollen auf der nationalen Ebene geführt werden. Und man kann darüber streiten, ob der Vertrag geändert wird. Aber hier wird ja so eine Debatte getan, als ob man das quasi heute, wenn man eine Mehrheit im Parlament findet, schon realisieren könnte. Dann sagt bitte, wir wollen den Vertrag ändern und überzeugt mal 27 Mitgliedstaaten.
Denn sozialpolitische Entscheidungen sind genau wie steuerpolitische, über die wir gleich noch reden, Einstimmigkeitsbeschlüsse. Frau Klose, Sie wollten reagieren auf Herrn Kleber.
Zum einen wollen wir uns dafür einsetzen, dass das eben kein Einstimmigkeitsbeschluss mehr sein soll, sondern ein Mehrheitsbeschluss. Zum anderen wollte ich aber auch sagen, das Ziel ist ja, Sie sagen das ja selber, die Europäische Union soll schützen. Sie soll auch natürlich vor Armut schützen. Und das Problem beim Binnenmarkt ist ja nun eben, wir stehen alle als Mitgliedstaaten halt auch auf diesem Markt in Konkurrenz zueinander. Als ArbeitnehmerInnen, als Industriestandorte und Ähnlichem. Und das Problem ist, dass wir da halt eben schnell in so eine Dumpingspirale kommen. Das heißt, man unterbietet verbietet sich gegenseitig und versucht eben Industrie anzulocken, versucht halt eben Arbeitsbedingungen dafür eben zu beschneiden quasi, die Löhne. Und deswegen sagen wir, wir brauchen halt Mindeststandards, unter die man halt nicht mehr drunter kann. Und die Entsenderichtlinie, die hat Herr Pieper ja gerade sogar angesprochen, das war ja auch ein Projekt.
Da geht es um gleicher Lohn am gleichen Ort.
Genau, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Dass halt jemand beispielsweise, der, sagen wir mal, in Bulgarien angestellt ist und dann beispielsweise in Deutschland als Erntehelferin oder Erntehelfer arbeitet, hier unter deutsches Arbeitsrecht fällt und deutschen Mindestlohn bekommt und nicht den bulgarischen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo die Europäische Union halt wichtige Schritte vorangegangen ist und sehe halt nicht, warum das in anderen Bereichen nicht auch möglich sein sollte.
Also ich sehe die Europäische Union vor allem als Wertegemeinschaft. Wir haben uns als 28 Mitgliedstaaten auf zum Beispiel Demokratie, auf das Bekenntnis zum universellen Menschenrecht, auf Rechtsstaatlichkeit geeinigt. Ich finde, wir sollten uns neben diesen Grundrechten auch auf gewisse soziale Standards einigen. Zum Beispiel, wenn wir mit neuen Staaten, die Mitglied werden wollen, verhandeln, sollte das auch immer genauso ein Punkt sein, der über die Aufnahme entscheidet, ob man diese sozialen Standards auch übernimmt und sich annähert.
Herr Pieper.
Sie haben eben selbst gesagt, Herr Wagenknecht, man müsse die Verträge ändern. Und wenn wir jetzt die Verträge aufmachen und wir gehen an das Soziale heran, wo ich ja in Teilen vielleicht sogar bei Ihnen bin, da würden aber ganz andere Mitgliedstaaten richtig reingrätschen und genau das Gegenteil fordern. Wir haben jetzt eine Situation in Europa, die ist eine andere, als sie vor 20 Jahren war. Wir haben eine neue europäische Hanse mit Skandinavien, mit dem Baltikum, mit den Niederlanden, die sich zusammengetan haben, die aber auch null mehr europäische Integration wollen. Wir haben die Ungarn, wir haben die Polen, wir haben die Tschechen, die weniger wollen. Wir haben die Österreicher, was da los ist, wissen Sie auch. Ich finde das geradezu naiv, zu sagen, ja, dann müssen wir eben die Verträge ändern. Damit gefährden wir eigentlich das soziale Europa, was wir im Moment haben. Und ich muss nochmal sagen, so schlecht ist diese europäische Bilanz im Sozialen nicht. Zu den Mindestlöhnen, Frau Klose, was machen Sie denn, wenn Ihr Vorschlag, der im Europäischen Parlament verhandelt wird, aufgrund von Kompromissgebungen nicht bei 60% landet, sondern bei 50% oder 40% vom Median? Das kann ja keiner voraussehen, wie das im europäischen Konzert letztlich ausgeht und wir dann in Deutschland auf einmal einen Mindestlohn von 8 Euro hätten, also weniger hätten. Soll doch jedes Land mit seinen Gewerkschaften, mit seinen Arbeitgeberverbänden, so wie wir das in Deutschland auch machen, soll doch jedes Land seine Mindestlöhne so festlegen, wie es das aus eigener Kraft, aus eigener Erkenntnis für richtig hält. Warum eine zentralistische Brüsseler Vorgabe für dieses Thema, wo doch nationale Politik viel näher an den Problemen der Menschen ist?
Es geht ja um Mindeststandards. Jedem Land ist ja weiterhin frei, darüber hinauszugehen. Es geht halt um eine Deckelung nach unten. Das heißt, dass Deutschland plötzlich gezwungen wäre, einen niedrigeren Mindestlohn anzulegen. Also das wäre nicht der Fall.
Aber es ist doch ein Anreiz dann für die Arbeitgeberverbände, genau das dann einzufordern, was Brüssel vorschlägt.
Herr Klever, das wollen Sie nie tun.
Ich will jetzt noch mal aufklären. Erstens, jeder Mitgliedstaat, der neu aufgenommen wird, muss in allen Bereichen den erreichten Rechtszustand akzeptieren, einschließlich Sozialbereich. Wir haben 70 Verordnungen, Richtlinien von europäischen Betriebsräten, Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherung, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz. Wir haben das breit aufgestellt im Sinne der Mindestnormen. Jetzt zu Ihnen, Frau Klose. Sie haben bei der Entsenderichtlinie gerade gesagt, der bulgarische Arbeitnehmer muss den deutschen Mindestlohn kriegen. Das ist eine überholte Rechtslage, die Ihre Partei kaputt geredet hat. Weil die neue Rechtslage ist, der Pole muss denselben Lohn wie der Deutsche bekommen. Und ich sage Ihnen, das wird den Binnenmarkt am Ende beschädigen. Und wenn wir in einem Kontinent leben, in dem es große, große Wohlfahrtsunterschiede noch gibt, müssen wir den Ärmeren die Gelegenheit geben, sich auch nach oben zu arbeiten, indem sie zu günstigeren Bedingungen, nicht zu Dumpingbedingungen, um das auch klar zu sagen, aber zu günstigeren Bedingungen sich anbieten.
Das ist natürlich etwas aus Sicht des jeweiligen Arbeitnehmers in dem Heimatland, nehmen wir Deutschland, ein schwieriger Ansatz.
Nein, das ist für den
Hochattraktiven. Er oder sie natürlich Gefahr läuft, dass er billige Konkurrenz bekommt.
Das, ja, das ist aber für den, der sich aus der Armut hocharbeitet, hochattraktiv. Was meinen Sie, warum Polen heute ökonomisch so gut dasteht? Weil sie die Chancen des Binnenmarktes nutzen konnten. Und ich sage Ihnen, ich habe das Sozialkapitel des Maastricht-Vertrags damals für die Bundesregierung verhandelt. Und als ich zu den Spaniern kam und gesagt habe, Leute, wir wollen Mindestnormen in Europa in den Maastricht-Vertrag reinschreiben. Das war der erste, wo wir das Sozialkapitel etabliert haben. Da haben die gesagt, ihr typisch Deutschen, ihr redet von Mindestnormen, wollt die aber so hoch anlegen, dass wir als armes Spanien, was die damals waren, niemals in der Lage sind, diese Normen zu erreichen. Und ihr kickt uns aus dem Wettbewerb raus. Da spielen wir nicht mit. Wir mussten dann uns zusammenraufen und versuchen, darauf zu achten, nein, wir wollen eure Wettbewerbsvorteile nicht kaputt machen, aber wir wollen schon einen Sockel an sozialen Grundrechten und Mindestnormen etablieren, der dann auch diesem Europa zu Recht soziale Marktwirtschaft und nicht Kapitalismus.
Es geht ja um gleiche Löhne am gleichen Ort für die gleiche Arbeit.
Ja, natürlich.
Also Sie wollen die Möglichkeit haben, jemanden anzustellen für die gleiche Tätigkeit und der Person aufgrund eines anderen Passes einen anderen Lohn zahlen
können. Nein, das ist Unsinn, was Sie da gerade sagen. Das habe ich nicht gefordert. Ich habe nur gesagt, jemand, der als Arbeitskraft seine Dienstleistung bei uns erbringt, soll zu einem Lohn durchaus arbeiten dürfen, der leicht unterhalb des ortsüblichen Lohnes bei uns sich befindet, weil er damit seine Chancen am Arbeitsmarkt deutlich verbessert. Das ist aber kein Sozialdumping, denn man redet von Dumping, wenn ein Riesenunterschied zwischen dem üblichen Preis und dem, zu dem er auf dem Markt tätig wird. Und deshalb hat die Entsenderichtlinie mit dem Mindestlohn als Standardlohn, der nicht unterschritten werden darf, genau den richtigen Weg beschritten
ist. Herr Pieper und auch dann Herr Wagenknecht, ist das nicht genau die Krux der europäischen Politik, was für den einen Schutz bedeutet, sagen wir für den deutschen Arbeitnehmer, dass er nicht aus einem anderen Land für dieselbe Arbeit am selben Ort eine Konkurrenz bekommt, ist für den anderen eben kein Schutz und keine Stärkung, weil der Arbeitnehmer, sagen wir, aus Rumänien seinen Wettbewerbsvorteil, dass er etwas billiger arbeiten kann, nicht wahrnehmen kann. Und da haben wir doch genau diesen Interessenkonflikt. Für den einen ist Schutz, für den anderen ist Verhinderungspolitik.
Wissen Sie, ich bin im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments und wir haben jetzt gerade ein sogenanntes Mobilitätspaket verabschiedet, wo genau diese Interessenkonflikte aufeinander getroffen sind. Die Osteuropäer, die eine Entsendegesetzgebung für die Lkw-Fahrer partout nicht wollten, weil sie ihren Wettbewerbsvorteil dadurch behindert sahen. Die Franzosen, die Südeuropäer, die Mindestlöhne wollten, die alle sozialen Ansprüche, Urlaubszeiten und so weiter, also genau das, was in Frankreich auch gezahlt wird, sollte letztlich übertragen werden. Es kann nicht sein, dass hier ein rumänischer Lkw-Fahrer 3 Monate in Westeuropa arbeitet zu den rumänischen Löhnen und dann noch nicht mal nach Hause geschickt wird. Also das ist wirklich sozialer Missbrauch. Und an der Stelle Kompromisse zu finden, die wir jetzt auch gefunden haben. Die kriegen dann ihre Mindestlöhne an uns angepasst. Die kriegen nicht genau das, was die deutschen Arbeitnehmer kriegen, aber sie kriegen eine viel höhere Wertschätzung, als sie im eigenen Land erfahren. Und ich denke, da ist uns ein Kompromiss gelungen, mit dem jetzt beide Seiten ganz gut leben können.
Und wie könnten Sie, Herr Wagenknecht, mit einem Vorschlag leben, der jetzt vom französischen Präsidenten, einem erneuten Vorschlag vom französischen Präsidenten Macron zur Entwicklung in der EU kam, dass es sowas geben sollte wie eine europäische Grundsicherung?
Also erstmal reden wir über Mindeststandards für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da finde ich es ein bisschen schwach, wie schon in der Debatte um den Mindestlohn, immer diese Wettbewerbsvorteile darauf zu kommen. Ich meine, für wen sind denn das dann letztendlich Vorteile? Eben für Deutschland und für Frankreich, nicht für Süd- und Osteuropa. Wenn der Arbeiter oder die Arbeiterin aus Rumänien oder aus Ungarn durch diese Vorteile, wie Sie es nennen, nach Deutschland getrieben wird, quasi, weil er in seinem Land nicht diese Arbeit findet, dann ist das ein Vorteil für uns in Deutschland, aber nicht für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in zum Beispiel Süd- und Osteuropa. Und dieser Vorschlag von Emmanuel Macron, mit dem habe ich mich zugegeben, jetzt nicht genauer auseinandergesetzt. Ich finde aber grundsätzlich erstmal jeden Vorschlag begrüßenswert, der sich irgendwie um eine weitere Vertiefung unserer europäischen Einigung auch im Sinne des sozialen Europas bemüht. Und da kommt, was Vorschläge angeht, ja aus Deutschland und auch die Antworten auf Vorschläge aus Deutschland gerade leider sehr wenig.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel, aufgezeichnet bei einer öffentlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. Unser Thema: Europa hat die Wahl für eine EU, die schützt und stärkt? Fragezeichen. Es diskutieren Peter Klever von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Markus Pieper, CDU-Europaabgeordneter, Annika Klose, SPD-Kandidatin für das EU-Parlament, und Silvan Wagenknecht, den Sie zuletzt hörten, von der proeuropäischen Bewegung Pulse of Europe. Ich möchte mal auf das Thema, weil es auch schon angerissen wurde und ich versprochen habe, dass wir noch mal darauf zurückkommen, eingehen: Unternehmensbesteuerung. Wir reden viel über Gerechtigkeit. Wir reden auch viel über den Mangel an Gerechtigkeit, den viele wahrnehmen, wenn sie auf diese europäische Politik schauen. Steuerungerechtigkeit ist vielleicht eines der schwerwiegendsten Themen oder schwerwiegendsten Aspekte dieses Thema. Und da ist die EU natürlich insgesamt tatsächlich hilflos, etwas zu verändern, auch so etwas Sinnvolles wie eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen überall in der EU, weil Einstimmigkeit. Und es wird immer ein Land in der EU geben, das sagt, no, nicht mit uns, no.
Es ist natürlich auch eine Reputationsfrage. Jean-Claude Juncker hat ja im Grunde ein Land lange geführt, das diesem Steuerdumping enormen Vorschub geleistet hat. Du konntest mit dem Staat, konntest du verhandeln, wie viel Steuern du zahlst. Und in dem Land, wo Produktion, wo Dienstleistung erbracht wird, keine Steuern
anfallen. Korrekte Umstandsbestimmung. Was machen wir, um das zu ändern?
Es muss aus meiner Sicht hier jetzt eine politische Reputationsdebatte gemacht werden. Ich habe kein Problem damit, an der Stelle auch zu veränderten Regeln zu kommen. Wir können auch auf der Basis des geltenden Vertrages Mehrheitsentscheidungen etablieren. Ich glaube aber, bevor wir die Rechtsregeln ändern, brauchen wir im Grunde die Entlarvung der Staaten, die quasi diese Art von Steuerdumping betreiben, indem sie als kleine Staaten Oasen bilden, um große Firmen anzuziehen, die ganz woanders ihre Geschäfte machten und dort überhaupt keine Steuern zahlen.
Naming und Shaming, ja. Der Versuch einer Transparenz, die zu schaffen, war da im Europäischen Parlament, ist gescheitert.
Nein, wir haben
noch
ja,
nicht ganz, aber
wir haben ja sogar einen Untersuchungsausschuss genau zu diesem Thema.
Ja, aber diese Steuertransparenz, dass jedes Unternehmen transparent machen muss, damit man mal weiß, wo sie
Nein,
wie viel
auch das
oder wie
ist nicht
wenig
gescheitert,
zahlen.
Muss ich Ihnen widersprechen. Diese Transparenz wird nur nicht ins Internet gestellt, sondern muss den Finanzbehörden zugänglich gemacht werden mit einem verbindlichen Datenaustausch der Finanzbehörden untereinander. Da sind wir einen Riesenschritt weiter. Und ich würde auch gerne einen weiteren Schritt noch gehen, nämlich in Richtung Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlage, sodass wir wenigstens alle vom selben Thema sprechen.
Aber keine Mindestbesteuerung, so weit würden Sie nicht.
Erstmal das eine. Und selbst bei diesem Thema sind es leider, jetzt ist es eine sozialdemokratische Regierung in Luxemburg, die nicht mitspielt, und leider auch das sozialistisch regierte Malta, die diese Harmonisierung von Steuersätzen leider blockieren. Eine Mindestbesteuerung würden wir letztlich auch mitgehen. Aber Sie haben es ja selber skizziert, was wir da zu erwarten haben. Wir müssen für dieses Thema die Verträge aufmachen. Und das kann man politisch fordern. Und ich reihe mich da gerne in die Reihe derjenigen ein, die es politisch fordern. Aber wir müssen mit dem Thema Zukunft der Europäischen Union immer auch pragmatisch, realistisch umgehen. Was ist eigentlich machbar?
Von der SPD können wir uns der Forderung anschließen, eben auch zu den Mehrheitsentscheiden zu kommen. Auch wir kritisieren das sehr scharf, dass eben einzelne Länder dort immer wieder im Rat insbesondere alle Themen rund um Steuer quasi blockieren und da ihre eigenen Fründe sichern. Dem wollen wir entgegengehen und da eben entsprechend Mehrheitsentscheide einführen.
Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter mit der Digitalsteuer.
Die auf Eis liegt, auf europäischer Ebene.
Die auf Eis liegt, aber die man vielleicht auch mit 5, 6 Ländern beginnen könnte. Dann haben wir aber keine europaweit harmonisierte Steuer. Das ist dann nicht Gemeinschaftsmethode. Da muss man sich zwischenstaatlich irgendwie einigen. Aber vielleicht kann das ja ein Weg sein, wo man dann tatsächlich mal mit diesen Ungerechtigkeiten aufhört. Wenn Google und Facebook Milliarden generieren, dass dann an dieser Stelle wenigstens auch ein Teil bezahlt wird.
Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, unterschätzt bitte nicht das Reputationsthema für die Firmen, die sich auf diese Deals einlassen. Wenn das öffentlich gemacht wird, wenn es transparent gemacht wird, dann haben die ein Problem und die können Steuern zahlen. Ich kann verstehen, wenn einer sagt, oh, solange mir das System die Möglichkeit gibt, meinen Deal zu machen, alles im stillen Kämmerlein passiert, ich nur Herrn Juncker als Premierminister oder Finanzminister von Luxemburg als Zustimmenden brauche, der prima sagt für sein Land, Mache ich das auch?
Ist er ja nicht mehr.
Nein, ich sage nur, aus der Zeit kenne ich ihn noch ganz gut. Und ich sage es, unser Oberapostel für soziale Standards in Europa hat an der Stelle das Unsozialste gemacht, was man machen kann, nämlich die Steuerpolitik nur aus der
Perspektive. Herr Klever, wenn man weiß, dass Unternehmen um die 23% Unternehmenssteuer EU-weit im Schnitt zahlen, aber Digitalunternehmen um die 9%, das ist ja transparent, das ist ja offen. Man weiß ja, was Google und Co. zahlt oder nicht zahlt. Also die reine Transparenz scheint dann doch nicht auszureichen, um da etwas zu bewegen und zu fairen Steuern zu kommen. Und dann zitiere ich nochmal Herrn Macron, der schlichtweg gesagt hat, Unternehmen, die sich nicht an Standards halten, die nicht eine faire Steuerabgabe leisten, sollte man in der EU verbieten.
Ja, das ist eine der Forderungen, wenn es auch nicht viele sind, mit denen ich bei Emmanuel Macron übereinstimme. Und wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie über Luxemburg jetzt als konkretes Beispiel reden, dass dort ja wesentlich weniger Steuern gezahlt werden müssen und der Staat das ja durchaus bewusst auch so macht, denn Ihrer Logik folgen, könnte man ja sagen, er verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil. Finden Sie das dann nicht eigentlich auch in Ordnung?
Nein, ich finde es nicht in Ordnung.
Also in dem Thema jetzt nicht?
Nein, das ist nicht ein Wettbewerbsvorteil, das ist schlicht und einfach Betrug an den anderen Staaten, in denen Infrastruktur bereitgestellt wird, in denen die Umsätze gemacht werden, in denen die Bürger dafür sorgen, dass die Unternehmen gesunde und reiche Unternehmen werden und dort keine Steuern zu zahlen. Ich bin doch keiner, der jetzt dafür plädiert, dass man keine Steuern zahlt, dass man keine Sozialabgaben zahlt. Das wäre völlig falsch zu sagen, einer, der sich quasi völlig unanständig verhält, zu sagen, das ist jetzt einfach nur die Nutzung eines Wettbewerbsvorteils. Das sehe ich überhaupt nicht so. Den Wettbewerbsvorteil sehe ich darin, wenn ein bulgarischer Arbeitnehmer sagt, wenn ich in Deutschland das Zehnfache verdiene, dessen, was ich hier in Bulgarien verdienen kann, das aber um 20% doch unter unseren ortsüblichen Löhnen ist, ist das für mich hochattraktiv und ich finde für uns tolerierbar in Deutschland, ja, weil es nicht ein Dumping ist, es ist das Nutzen eines Wettbewerbsvorteils, aber hochattraktiv für diesen bulgarischen Arbeitnehmer, dann bin ich der Auffassung, sollten wir diese Offenheit haben, den Wettbewerb zuzulassen. Das finde ich Wettbewerbsvorteil, aber nicht, wenn man quasi Deals über Nichtzahlung von Steuern in Hinterzimmern durchführt als kleiner Staat. Das ist nicht Wettbewerb für mich.
Wenn Sie sagen, Betrug an europäischen Partnerländern, indem man auch die Infrastruktur nutzt, was ist denn das, wenn wir Arbeiterinnen und Arbeiter aus zum Beispiel Süd- und Osteuropa, die dort die Infrastruktur, zum Beispiel die der Bildung und die der Erziehung genutzt haben, die dann aber abwerben und hier für weniger arbeiten lassen? Ja, und dann kann das Heimatland zusehen, wie sie halt klarkommen, während die Arbeiterinnen und Arbeiter abwandern.
Ich glaube, dass man die Freizügigkeit von Menschen, die Entscheidungsfreiheit eines jeden Menschen, dort zu leben, wo er gerne leben möchte, dass wir die nicht einschränken sollten. Das ist für mich ein Freiheitsrecht. Ich sage Ihnen ganz klar, wir werden in unserer Fachkräfte, Sie zielen ja auf das Thema Zuwanderung an, wir werden in unserer Fachkräfte-Zuwanderungspolitik mit Sicherheit für den Gesundheitsbereich nicht dort nach Ärzten suchen, wo die dringend für die eigene Bevölkerung gebraucht werden. Aber das werden Sie nicht rechtlich regeln können. Das ist eine Frage des Anstands, auch des Verhaltens von Staaten untereinander. Und da sind wir der Meinung, dass wir uns anständig verhalten sollten.
Frau Klose. Ja, ich wollte auf das Argument von Herrn Wagenknecht nochmal reagieren. Tatsächlich sehe ich das auch ein bisschen anders. Sie haben ja jetzt quasi gesagt, naja, also das ist ja Abwerben von Fachkräften und die dann hier nochmal günstiger arbeiten lassen. Also ich glaube, dass dem Abwerben von Fachkräften, den kann man in einem Binnenmarkt und mit Bewegungsfreiheit eigentlich nur entgegenwirken, indem man es schafft, in den Herkunftsländern eben auch gute Arbeitsbedingungen und hohe Löhne zu bewerkstelligen. Das hat mit dem Lohnniveau hier dann natürlich auch was zu tun, aber da ist nicht diese Lücke zwischen dem, was dann jemand, der aus einem anderen Land kommt oder eben hier dauerhaft beschäftigt ist, das ist da, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Aber da wäre ich wieder völlig bei Ihnen. Also das Unterlaufen von hiesigen Lohn- und Tarifstrukturen, ich glaube, das hilft uns langfristig nicht, sondern das ist halt ein gegeneinander Ausspielen von EU-BürgerInnen und das würde ich tatsächlich für brandgefährlich halten. Deswegen, also nicht nur deswegen, sondern ich glaube, dass halt jeder für dieselbe Tätigkeit auch denselben Lohn dann auch verdient, aber auch deswegen fände ich es sehr schwierig. Und die Frage nach Investitionen in den insbesondere süd- und osteuropäischen Ländern und eben der Ermöglichung von höheren Löhnen dort, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage, an die wir aber auch dringend ran müssen.
Frans Timmermans ist der Kandidat der Sozialdemokraten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, hat gesagt, diese Gesellschaft, meint Europa, ist ungerecht und das müssen wir reparieren. Die EU müsse mehr tun zur Verteilung des Wohlstands zwischen Arm und Reich. Und in der Tat gibt es Statistiken, dass ein Viertel der EU-27 der dortigen Bevölkerung von sozialer Ausgrenzung und Armut bedroht ist. Die wohlhabendsten 20% der Haushalte haben 5-mal höheres Einkommen als die am wenigsten verdienenden 20% der Haushalte. Diese Schere von Arm und Reich, Binnenmarkt, Freizügigkeit zum Trotze, geht weiter auf. Ist die EU da schlicht machtlos? Müssen wir damit leben?
Nein, ich glaube nicht, dass man damit leben muss. Und Sie haben auf die Strukturfonds hingewiesen. Es gibt so ein schönes Wort: Schenk jemand nicht einen Fisch, lehre ihn angeln oder lehre ihn Fische fangen. Und ich glaube, das, was wir über die Europäische Union versuchen, ist, Infrastrukturhilfe zu geben. Unterstützung beim Aufbau von Bildungssystemen wäre etwa ein neuer Schwerpunkt, den ich auch setzen würde, wo Deutschland auch sehr viel finanziell beitragen sollte, das zu machen. Weil die Debatte, wir seien der Zahlmeister Europas, nur weil wir 28% von diesem kleinen EU-Haushalt bezahlen, blendet unsere Riesenvorteile, die wir wahrnehmen aufgrund eines offenen Binnenmarktes, komplett aus. Und deshalb glaube ich, wir müssen etwas tun, Infrastruktur und damit die Basis für die Entwicklung wirtschaftlicher Kraft in den ärmeren Regionen Europas mit unseren Mitteln auch zu stützen. Und indirekt kriegen wir dann auch Partner, die bei uns
Produkte
kaufen können.
Aber die Fonds existieren seit Anno Zopf. Sie sind milliardenschwer. Deutschland hat in der letzten Rechnungsperiode allein 9 Milliarden aus dem ESF, den Sozialfonds, also bekommen. Und trotzdem geht diese Schere weiter auf. Und die Menschen nehmen das wahr. Und das hat doch etwas damit zu tun, dass das Bild von dieser EU ist Big Business, Banken, Wirtschaft, aber für uns bleibt nichts hängen. Frau Klose und dann Herr Piebau.
Ja, es ist ja tatsächlich ein Phänomen, was wir nicht nur innerhalb der EU beobachten, sondern eigentlich global, das immer weiter auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich. Es ist nun mal eben auch das Problem eines globalisierten Kapitalismus an der Stelle und dass Unternehmen halt zunehmend global agieren und sich damit halt eben auch Regularien entziehen. Und ich glaube, dass wir da in der Europäischen Union dann insbesondere, jetzt sind wir wieder beim Thema Steuer, aber eben auch Mindestlöhne und Ähnlichem, da halt noch mal viel stärker eben ran müssen und eben auch diesen global agierenden Unternehmen insbesondere dann halt eben an der Stelle auch noch mal die Zähne zu ziehen. Und ja, ich denke, dass das halt tatsächlich wieder Thema Mindestlohn, wieder Thema Besteuerung ganz wichtig wären, aber nicht nur eben Körperschaftssteuer für Unternehmen, sondern eben auch Vermögensteuern beispielsweise, um halt eben auch die finanzielle Kraft zu schaffen für die Staaten, um halt Sozialsysteme vorzuhalten, aber eben auch Infrastrukturen vorzuhalten, die für alle zugänglich sind.
Herr Pieper.
Also ich finde, dass wir in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben. Nehmen Sie die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Europa, die ist von 11,5 auf etwa 7 Millionen zurückgegangen. Wir haben eine deutlich geringere Jugendarbeitslosigkeit in den letzten Jahren hinbekommen. Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist zurückgegangen. Also gerade in den letzten Jahren hat sich innerhalb der Europäischen Union zwischen den Ländern keine neue Schere aufgetan. Im Gegenteil, es hat eine Angleichung gegeben. Es hat diese Angleichung auch gegeben, weil wir über die Strukturfonds Impulse gesetzt haben. Ich selber habe ein Projekt in Griechenland betreut, wo es darum geht, mit 10 mittelständischen Firmen so etwas wie duale Berufsausbildung hinzukriegen. Wir haben ja in Südeuropa den Elektriker oder den Mechatroniker wird nur in der Schule gelernt. Die Schule, der Staat setzt fest, welche Ausbildung geschieht und welche nicht. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass am Bedarf der Unternehmen vorbei, wir haben ja die Rückkopplung bei uns zum deutschen dualen System, wo tatsächlich die Rückkopplung in die Unternehmen ist. Und siehe da, viel gearbeitet und auch Frankreich übernimmt jetzt die wesentlichen Teile des dualen Systems der Berufsausbildung. Das ist ein toller Fortschritt und ich denke, wenn wir so über Strukturen daran gehen und bitte nicht mit den anderen Modellen Herrn Macrons kommen oder was auch im SPD-Parteiprogramm steht, eine europäische Arbeitslosenversicherung.
Warum nicht?
Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wären Herr Salvini in Italien und Sie hätten jetzt eine tolle Idee für ein Konjunkturprogramm und wüssten genau, wenn dieses Konjunkturprogramm in die Hose geht, dann müssen ja die anderen dafür haften. Egal, ob wir das jetzt Rückversicherung nennen oder ob wir das über Arbeitnehmerbeiträge finanzieren. Ich möchte in Deutschland, dass Sozialpolitik, dass gerade Politik für Arbeitslose, dass das nationale Angelegenheit bleibt. Denn wenn
aber der Italiener, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, hätte das wunderbare Gefühl, da ist eine EU, die mich schützt.
eine EU, die mich schützt, die aber die jeweilige Nationalregierung aus der Verantwortung nimmt. Sie trennen Verantwortung und Haftung. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei der Entwicklung, die jetzt in Europa gerade stattfindet, ist es doch Harakiri, wenn Sie den deutschen Arbeitnehmer für die Fehler von Herrn Orbán haften lassen. Wir haben so viele andere Bereiche, wo wir sagen können, über die Strukturfonds, über das duale System der Berufsausbildung, über Antidiskriminierungsrichtlinie, über Mindeststandards und die ganzen Themen, die wir heute schon diskutiert haben, wo wir das soziale Europa doch verfestigen können, aber doch nicht mit solchen Transfersystemen, die dann eine dauerhafte Transferunion von Nord- nach Südeuropa festlegen würden. Das ist in der Tat Wahlkampfprogramm für die AfD, also das möchte ich auf keinen Fall mitmachen.
Herr Pieper, was Sie sagen, ist ja nicht ganz richtig. Was unser Vorschlag ist, ist ja eben quasi ein europäischer Arbeitsfonds. Das bedeutet, dass halt die Staaten quasi nach einem Versicherungssystem in einen Fonds einzahlen sollen. Und wenn sie in eine Krise geraten, die Möglichkeit haben, daraus eben Gelder zu entnehmen, in die eigene Wirtschaft zu investieren und damit eben nicht beispielsweise in die Problematik zu kommen, riesigen Zinsen am Kreditmarkt ausgesetzt zu sein, so eben der Arbeitslosigkeit vorzubeugen und wenn es der Konjunktur wieder besser geht, eben auch wieder einzuzahlen, das Geld auch bestenfalls dann eben auch zurückzuzahlen. Das ist die Idee, also ein solidarisches Sicherungssystem, was aber nicht bedeutet, dass alle Staaten ohne Ende füreinander haften, sondern dass klar ist, alle zahlen ein, alle haben die Möglichkeit rauszunehmen, müssen aber auch wieder zurückzahlen.
Nicht die Staaten, die Steuerzahler der Staaten. Und das erklären Sie mal den Steuerzahlern der Staaten. Also ich möchte das in Deutschland nicht erklären, dass ich für die Fehler der italienischen Regierung hier haften muss.
Aber vielleicht macht die deutsche Regierung ja auch mal Fehler und dann würden andere mithaften.
Ja, aber wenn wir Fehler machen, dann lassen Sie uns bitte auch dafür haften.
So ist es.
Wir haben Verantwortung für unsere Arbeitsmarktpolitik. Und wenn das schief geht, wenn wir Konjunkturprogramme machen, wenn wir, ich sag mal, irgendwelche Autos zurückkaufen oder CO2-Bereich irgendwas richtig an die Wand fahren. Warum sollen andere Länder dafür haften? Das will in meinen Kopf nicht rein.
Weil es um Menschen geht, die halt dann beispielsweise ihren Arbeitsplatz und damit auch Teil ihrer Existenzsicherung verlieren. Weil es halt nicht darum geht, diese Menschen dann quasi alleine zu lassen, sondern da eben einen Sicherheitsmechanismus zu bauen.
Kein Mensch
und wenn Sie sagen, ja, dann sollen wir auch dafür haften. Ja, wer ist es denn, wer dafür haftet? Das sind dann halt vor allem die Menschen, die dann am Ende ohne ihren Job dastehen.
Ich würde gerne Herrn Wagenknechts Meinung dazu noch hören.
Als Aktivist will ich die Parteien, die ja jetzt hier auch vertreten sind, daran erinnern, für solche Lösungen zu kämpfen und vor allem den Mut zu haben, auf europäischer Ebene zu denken und nicht weiterhin immer nur das nationale Klein-Klein zu machen. Denn die Probleme, die wir haben, eben auch in dieser Gerechtigkeitsfrage, sind meiner Meinung nach fast nur europäisch anzugehen. Jetzt, wo wir auch, wie schon angesprochen, diesen global agierenden Kapitalismus, mit dem wir es gerade zu tun haben.
Ich würde gerne gegen Schluss dieser Diskussion noch einen anderen Aspekt einbringen. Man kann über Schützen und Stärken schlechterdings in diesen Tagen nicht reden, ohne um das Thema Klimaschutz herumzukommen. Das Militärisch-Polizeiliche wäre auch noch ein eigenes Kapitel, lassen wir jetzt mal raus. Aber Klimaschutz würde ich schon gerne noch ansprechen. Da gibt es ja auch eine Initiative, es tut mir leid, aber es ist schon wieder Frankreich und Monsieur Macron, dass man bis 2050 in der EU klimaneutral sein will. Da haben sich 7 Länder angeschlossen dieser Initiative, Schweden, Portugal, Spanien, Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Dänemark. Deutschland zögert. Ist das richtig so?
Herr Macron, wieder.
Ja, tut mir leid.
Er hat allen Ernstes das vorgeschlagen. Er hat auch eine CO2-Steuer vorgeschlagen.
Ja.
Gleichzeitig lässt derselbe französische Staatspräsident alle 40 Kernkraftwerke in Frankreich überprüfen, ob sie nicht 5, 10 oder 15 Jahre längere Laufzeit haben. Also so kann ich mir einen schlanken Fuß machen. Und Deutschland hat es hingekriegt, tatsächlich sehr schnell aus der Kernkraft auszusteigen bis 2022. Wir sind von der Steinkohle weg. Wir müssen aus der Braunkohle 10 Jahre früher raus. Und wir kriegen es hin, im Gleichschritt die Erneuerbaren auszubauen. Das ist eine gigantische Leistung. Wenn man dann weiß, dass global die Emissionen im letzten Jahr um 2,3% gestiegen sind und in Deutschland um minus 5,3% in einem Jahr zurückgegangen sind, da kann uns doch keiner vorwerfen, wir würden in Sachen Klimaschutz nicht ein Vorbild sein. Es war die Europäische Union und es war gerade Deutschland, die das Pariser Klimaabkommen zu verantworten haben. So, und wenn wir jetzt unsere eigenen selbstgesteckten Klimaziele, die wir uns vor dem Kernkraftausstieg gegeben haben, nicht ganz erreichen, dann kann man uns dafür kritisieren. Aber man muss immer bitte auch im Blick behalten, das kostet. Textilindustrie weg, Stahlindustrie weg. Und wenn Sie die Tonne Stahl in Brasilien produzieren, brauchen Sie dreimal so viel Energie wie die Tonne Stahl im Ruhrgebiet. Und all diese Zusammenhänge muss man bitte sehen, wenn man Deutschland hier in der Frage kritisiert. Ich glaube, vorbildlicher in Sachen Klimaschutz ist kaum ein Land der Welt.
62% der Deutschen übrigens sagen, sie würden in Kauf nehmen, dass die Wirtschaft leidet, wenn man strengeren Umweltschutz, strengeren Klimaschutz machen würde.
Also die Initiative bis 2050 klimaneutral, grundsätzlich eine gute Idee, aber eigentlich fast zu wenig ambitioniert. Das Problem ist halt, in Deutschland emittieren wir pro Jahr 800 Millionen Tonnen CO2. Das bedeutet, wenn wir das 1,5 Grad Klimaziel...
2 Grad haben wir als Ziel, nicht 1,5.
Gut, aber im Pariser Klimaabkommen ist ja 1,5 Klimaziel.
Das tut mir leid, da steht 2 Grad. Man könnte möglichst auf 1,5 runter, aber das Ziel ist 2 Grad.
Setzen wir mal 1,5 Klimagradziel. Okay. Wenn wir das erreichen wollten, das hieße, dass wir innerhalb von 9 Jahren unser CO2-Budget aufgebraucht hätten als Deutschland. In 9 Jahren von 800 Millionen Tonnen auf null müssten wir kommen, um das einzuhalten. Und können wir gerne noch mal im Anschluss nachrechnen, aber auch gerade das Kommissionspapier zum Thema nachhaltige Wirtschaft, was die vorgelegt haben, zeigt auch noch mal sehr deutlich, dass die Europäische Union deutlich Bedarf hat, um noch mal nachzubessern, um die Sustainable Development Goals, also die Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen bis 2030 überhaupt zu erreichen. Da hinken wir noch sehr hinterher. Und wenn Herr Macron jetzt diese Vorschläge macht, dann ist das gut, weil wir müssen vorankommen. Aber eigentlich müssten wir uns noch mal sehr ernsthaft zusammensetzen, auch in Deutschland, um da noch mal ambitionierter.
Herr Kleber, kann die deutsche Wirtschaft mehr leisten in Sachen Klimaschutz?
Also ich kann dem und will dem auch gar nichts hinzufügen, was Herr Pieper dazu gesagt hat. Und wenn es ein Thema gibt, das wirklich global gelöst werden muss, unter Einschluss von China insbesondere und den USA, dann ist genau dieses Thema. Und wenn man sich wirklich mal anguckt, was dieses Europa an Vorbild darstellt und wie sehr die anderen hinterherhinken, finde ich, dass wir schlecht beraten sind, wenn wir uns selbst noch zusätzliche, nicht realisierbare Hürden in den Weg legen, obwohl wir nur einen Bruchteil des Problems über unser eigenes Verhalten lösen können. Ich finde, wir tun, was machbar ist. Und alle diejenigen, die quasi meinen, unsere industrielle Produktion könne man mit so einem Fingerschnippen wegkriegen, die bitte ich dann mal darüber nachzudenken, was denn unsere Arbeitsplätze, was unseren Wohlstand und was unsere Zukunft für unsere Kinder und Enkel sichert. Das ist nämlich die richtige Mixtur aus industrieller Produktion und Dienstleistung.
Herr Wagenknecht, ich könnte fast Ihr Enkel sein, wenn ich jetzt mal ganz uncharmant das sagen darf. Machen wir genug? Macht Deutschland genug?
Also ich sehe durchaus, dass wir viel tun und uns auch sehr anstrengen als Deutschland, als Europäische Union. Aber ich würde mich darauf niemals ausruhen wollen. Ich finde, wir sollten weiterhin da der Antreiber sein in der Welt als Europäische Union. Wir sollten viel mehr tun und wir sollten auch uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wir immer nur ewiges Wachstum generieren müssen und wollen. Und die Wirtschaft ist nun mal nicht so wichtig wie das Klima und wie das Wohlergehen unserer Erde.
Sie nicken, Herr Kleber.
Also hören Sie mal, die Wirtschaft ist doch kein Selbstzweck. Das ist doch völlig klar. Wenn wir wirklich in eine Situation kämen, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen kaputt machen, wären wir doch alle Meschugge, wenn wir das machen würden.
Da sind wir doch gerade dabei.
Nein, ich glaube nicht. Wir sind gerade dabei, nicht nur das zu erkennen, sondern die Konsequenzen aus unserem Wissen zu ziehen und müssen versuchen, andere mit an Bord zu kriegen. Das wird deshalb so schwierig. Ich bin sehr häufig in China, weil die Chinesen uns sagen, naja, ihr habt jetzt mal sehr schöne Jahrzehnte gehabt in diesem wunderbaren Europa und nun wollt ihr uns Chinesen genau diesen gleichen Wohlstand, auch die Art zu leben, verwehren.
Und recht haben sie. Und
das ja, natürlich, nein, sie haben nicht recht, weil wir sagen, wir sind jetzt erkenntnisreicher geworden. Wir wissen, was CO2-Ausstoß bedeutet für unser Klima. Und deshalb ist es eine Frage des Selbstschutzes, auch der Chinesen, in etwa den Versuch zu machen, uns, was Umwelttechnologien angeht, nachzuahmen und hier, glaube ich, auch umweltbewusster sich zu verhalten.
Es geht nicht darum, was Sie ja gerade gesagt haben, die Industrie hier in Deutschland abzubauen oder wie auch immer. Es geht aber darum, sie nachhaltig auszurichten. Ja. Und da muss ich sagen, da passiert mir halt leider auch an Investitionen, sowohl aus der Wirtschaft als auch aus öffentlicher Hand, noch viel zu wenig. Schließlich kann halt im Moment noch Profit erwirtschaftet werden, beispielsweise mit Verbrennungsmotoren oder eben auch, indem der Transport vor allem halt über LKWs stattfindet und nicht auf der Schiene, was sehr viel besser fürs Klima wäre. Da brauchen wir halt Investitionen und da muss auch die Europäische Union tatsächlich tätig werden. Da brauchen wir zusätzliche Strukturfonds, die genau in diese Entwicklungstechnologien investieren, aber brauchen eben auch eine entsprechende Anstrengung von der Industrie. Weil auch wenn andere Staaten, wie beispielsweise China, im Moment noch nicht so mitziehen oder ja leider auch die USA, ist es doch notwendig, dass wir diese Technologien entwickeln und gegebenenfalls am Ende tatsächlich vielleicht auch exportieren können oder halt gerade auch den Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern, eben zur Verfügung stellen können. Und zwar nicht nur, weil wir halt irgendwie auf Profite gucken, sondern halt einfach, weil uns bewusst ist, dass die natürlich ein Recht darauf haben, sich Wohlstand zu erarbeiten. Dass das aber so, wie wir das gemacht haben hier in der Europäischen Union, nicht möglich ist. Weil wenn die anderen Staaten das so machen würden, dann können wir uns von halt unserem Klima, von der Art und Weise, wie wir leben, komplett verabschieden.
Ich möchte Frau Klose bedingt Recht geben. Wir haben drei Länder, die für 85% des Anstiegs der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Das sind China, Indien und die USA. Und wir haben im letzten Jahr plus 2,3%. Und ich glaube, wir sind ja auch dabei, mit den USA nochmal neu in Handelsgespräche zu gehen. Das wird stattfinden. Wird stattfinden müssen. Und dann muss auch das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit eine Rolle in den Handelsverträgen spielen. Also das ist sicherlich eine europäische Stärke. Wir sind zwar nur noch 7% der Weltbevölkerung, wir haben aber 23% der Wirtschaftskraft auf der Welt. So, und wenn Sie dann sehen, was wir mit europäischen Instrumenten machen, das müssen wir nicht mit einer nationalen CO2-Steuer regeln, aber der europäische Emissionshandel, wir haben den jetzt seit, glaube ich, Anfang der 2005, 2006 ging das so los. Wir haben in der Europäischen Union seit 1990 ein Produktionswachstum von 53%. Und im selben Zeitraum sind die CO2-Emissionen in der Europäischen Union um 23% zurückgegangen, eben weil wir dieses Instrument des europäischen Emissionshandels haben, wo wir deckeln können, wo wir sagen können, so und so viel wird gemacht an CO2-Ausstoß und nicht mehr. Und dieses sinnvolle Instrument des Emissionshandels sollten wir auf andere Bereiche, etwa auf den Transportbereich, übertragen. Dann können wir das europäisch abfedern, ohne dass in Deutschland Verbraucher, Mieter und sonst wie über Gebühr belastet werden.
Weil wir keine Verlängerung für die Sendezeit bekommen, möchte ich zum Schluss nur noch eine kurze Frage an jeden von Ihnen loswerden. Wir haben jetzt das 9. Mal Direktwahlen für Europa. 1979, gucke ich gerade noch mal nach, waren 61,99% der Wahlberechtigten an den Urnen. Bei der letzten Runde 2014 waren es 43,09%. Ihre Prognose, wie viel hoffen Sie und wie viel fürchten Sie, werden wählen gehen?
Ich glaube, dass die Kampagnen, die jetzt gefahren wurden, wie in keiner anderen Europawahl, die Wahlbeteiligung nach oben treiben werden. Die Wirtschaft hat sich klar positioniert. Ich hoffe, dass wir deutlich über 50% Wahlbeteiligung kommen. Und das soll dann aber nur ein Aufgalopp sein, dass wir bei Europawahlen perspektivisch wirklich auch wieder an 70-80% rankommen, das, was wir so von Bundestagswahlen gewöhnt sind.
Herr Wagenknecht, was hoffen Sie oder fürchten Sie?
Ich bin auch fast schon begeistert, wie aktiv auch die Wirtschaft, aber natürlich vor allem die Zivilgesellschaft im Moment mobilisiert für die Europawahl, wie selten zuvor. Und ich würde optimistisch auf 55% setzen.
Wer bietet mehr?
Meine Hoffnung wäre natürlich, dass wir an die Anfangszeit mit über 70% oder Ähnlichem, wobei das ja europaweit war, anknüpfen könnten. Ich glaube, realistisch wird es zwischen 55-60% ausfallen, was ja ein deutlicher Anstieg wäre. Aber ich nehme diesen Wahlkampf tatsächlich als sehr politisiert wahr und tatsächlich insbesondere auch die junge Generation als sehr aktiv in der politischen Auseinandersetzung der Zeit. Und deswegen bin ich da hoffnungsfroh, dass sich viele beteiligen.
Das war beim Brexit ja nicht so. Da hat die Wirtschaft keine Flagge gezeigt, und zwar niemand in Großbritannien, kein Verband. Da ist die Jugend nicht zur Abstimmung gegangen, Remain or Brexit. Und mindestens das haben wir jetzt gelernt für diese Europawahlen, denn die Mobilisierung der Sozialverbände, der Kirchen, der Wirtschaftsverbände ist wirklich gigantisch. Gut, ich will mich jetzt beim Schätzen auch beteiligen. Ich sage auch 55-60% durchaus erreichen.
Mit dieser doch etwas positiven Note geht der Wortwechsel zu Ende. Eine Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit von Deutschlandfunk Kultur und der Europäischen Akademie. Unser Thema war: Europa hat die Wahl für eine EU, die schützt und stärkt. Es diskutierten Peter Klever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Markus Pieper, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, Annika Klose, SPD-Kandidatin für das EU-Parlament und Silvan Wagenknecht von der proeuropäischen Bewegung Pulse of Europe. Ihnen allen vielen Dank.